Heldenfunk.
Hallo und herzlich willkommen zum Heldenfunk Folge 59. Heute haben wir für euch zwei Interviews rund um das Thema Open Solaris. Und heute im Studio haben wir den Rolf Kersten. Hallo Rolf.
Grüßt euch.
Und ich bin euer Moderator Konstantin Gonzales. Ja, wir haben die Gelegenheit für euch ergriffen und zwei Interviews für euch gesichert. Eins zum Thema Illumos und eins zum Thema Open Indiana. Vielleicht fangen wir einfach mal an mit Illumos. Wann ging es eigentlich los mit Illumos?
Ja, also ich muss gestehen, dass ich so ein bisschen den Überblick verloren habe und auch nicht mehr so genau das nachverfolgt habe, was jetzt quasi aus den diversen Derivaten geworden ist, die sich so aus dem ursprünglichen Open Solaris Quelltext entwickelt haben. Ich glaube, Illumos war eins davon, oder?
Ja, also eigentlich ist das ja so, dass vor einem Jahr ungefähr, also im August 2010, das war so das Ende einer langen Phase der Unsicherheit, wo dann die Open Solaris Community nicht genau wusste, was sie machen sollte, einige Leute gesagt haben, okay, lass uns jetzt mal ein Projekt nach vorne bringen, was eigentlich schon lange in Open Solaris vor sich hin gedümpelt war. Und zwar war das Projekt, den Open Solaris Kernel, also den Kern, die Kerndistribution mit dem Kernel und dem Netzwerk drumherum, komplett Open Source und frei zu machen. Denn selbst in Open Solaris gibt es noch so zwei, drei Libraries und ein paar andere Teile, die noch eine proprietäre Lizenz haben, wo einfach aus historischen Gründen keine Open Source Alternative eingebaut war. Zum Beispiel, weil man zu bestimmten Treibern keine Source Codes gekriegt hat oder weil in der libc, in der Internationalisierung irgendein uralter Code war, den keiner jetzt so genau nochmal neu schreiben wollte. Und dieses Projekt wurde dann nochmal neu aufgegriffen und das Projekt, das 2010 gestartet wurde, heißt Illumos. Das heißt, Illumos ist ein Projekt, was das Ziel hat, den Kern von Open Solaris komplett hundertprozentig Open Source zu machen und da diese wenigen Teile dann zu ergänzen. Und diese Teile, die da anders sind, das ist, glaube ich, ein Teil von der libc, ein Teil von der Internationalisierung und verschiedene Treiber und noch so ein paar andere Kleinigkeiten. Und auf Basis von dem Illumos-Kernel gibt es dann, also das heißt, man kann nicht sagen, dass Illumos eine Distribution wäre oder sowas, sondern das ist wirklich nur ein Teil von dem OS, nämlich der Kernteil. Das ist also keine Distribution per se. Aber es gibt jetzt ein paar Distributionen von Open Solaris, die eben diesen Kern verwenden. Dazu gehört Open Indiana, dazu gehört auch zum Beispiel Nexenta OS, was ja auch schon bei Sun-Zeiten ein Partner von Sun war, oder das Smart OS von Joyent und wer weiß was noch. Ja, und dazu haben wir ein Interview für euch mit Garrett Damore, den Vater von Illumos, und ich würde sagen, das spielen wir jetzt einfach mal ein. Hello and welcome to the Heldenfunk interview with Garrett Damore. I'm sitting here with Garrett Damore, Director of Engineering at Nexenta. Hi.
Hi, thanks, Konstantin.
So, why don't you give us a little bit the background of your history in computing?
Okay. So, back a long time ago, I started my career right after school. Actually, I went and finished my degree in computer science at San Diego State. I joined Qualcomm actually as a Unix system administrator. I wound up actually leading the development for tools within that group and doing quite a bit. After that, I went and joined Sun. After I took E10K training, they said, "Well, what do you want to do? I want to be a kernel programmer." So I went and worked on the E10K, did a bunch of stuff around the service processor there. Then I moved into doing networking and underlying kernel code. I guess I've been around Solaris pretty much my entire professional career in one capacity or another, working for, I don't know, three or four different companies.
Cool. And now you are most notably known as the father of Illumos.
Well, I don't know if father is the right role, but right word, but I guess it works. Illumos is the community driven open source derivative of Solaris and ultimately Open Solaris.
So, how did it all get started?
So, The idea, the concept behind Illumos was originally a little bit different than where we've taken it lately. But so originally the idea was that there was a lot of uncertainty, and I think I would say even doom and gloom, around the Open Solaris binary release that was missing, and just some a lot of concerns about Oracle's stewardship of the community. Mm-hmm. And the idea here was I was concerned that the community was, you know, on the road to implosion. So what I really wanted to do was figure out a way that we could re-inject the community with some hope and optimism and solve a few of the problems that had been plaguing the community for a while, or mm-hmm. maybe plaguing is too strong a word, but, well, you know, the missing libc, the fact that you could not build a binary distribution. We felt that having an actual deliverable, engineering deliverable, that from which, you know, solving a problem that hadn't been solved, you know, in the whole time that the 5 years of Open Solaris, mm-hmm. that was a nice way to kick off this greater community.
Okay.
The other idea here was that Oracle was probably unwilling to really engage with open development. But they still wanted, this was the concept I had at the time, but they still had a vested interest in having a vibrant community. So I believed that working collaboratively with Oracle, we could have been able to enable contributors to participate, the community to grow and remain healthy, and still have a nice, healthy, collaborative arrangement with Oracle. Mm-hmm. Unfortunately, the view was a little bit one-sided. It takes two parties to have a collaboration.
Well, it can still happen. Who knows?
It still can. And, you know, if anyone here from Oracle is listening here, you know, we'd love to have you in the Illumos community. So,
right now, what's the state of Illumos? The original idea was to have replacements for the incumbent part of the operating system. How far?
So we've made a lot of progress in the past year. I remember that the project, and sometimes it's hard to imagine that this is it's come as far as it has, is a little less than a year old. Mm-hmm. Let's see, we announced it just at DebConf last year, so DebConf is coming up pretty soon. Mm-hmm. So we've replaced quite a few binaries. There's still a few things missing. The lock manager's missing, mm-hmm. For NFS, but that's being worked on. There's a couple of drivers that still need to get resolved. And then there's, of course, the Ike and the Ike daemon for IPsec. Mm-hmm. And there's somebody working on that actually through a Google Summer Code project. So mm-hmm. The key pieces that were still missing as far as the closed source bits are being worked actively. So
okay, good. So what would you say is what makes the Illumos mindshare or the Illumos values or the Illumos?
So the values coming from kind of this our Solaris roots. Mm-hmm. I would say that quality and engineering excellence is very central to our belief system. Mm-hmm. We also have a strong sense of innovation. So Solaris, in the last, you know, decade or two, has driven a lot of interesting innovation in file systems, in dtrace, in crossbow, in zones. Mm-hmm. The list actually goes considerably beyond that. And the belief is that the core engineering culture that enabled that to occur needed to come outside as well, right, and continue to grow. So, mm-hmm. again, innovation and quality engineering excellence. Mm-hmm.
Now, moving forward, what would you say are the next steps for the Illumos community? What are your plans for the next year?
So there's two sides to that question. The first is the non-technical part of this question, which really has to do with our legal standing. Mm-hmm. So I've been working with Eben Moglen from the Software Freedom Law Center, and we believe, I have Eben's full attention now, mm-hmm. I had a 3-hour meeting actually with him about 2 weeks ago, we believe that we're actually in line to have a legal standing. We're probably going to be entering into a relationship with a conservancy. Mm-hmm. The final details of that are still to be locked in. But according to Evan, he says that he thinks he can get this all wrapped up for us before the end of the summer, so probably before the end of July. That will be very important, because then from there that enables a whole lot of other activities to start taking place, on this non-technical front, things that, we can start having investments come in for bounties, we can start having money come in for to do more marketing and advocacy-related activities. Mm-hmm. And that stuff is really important to the ultimate health of the greater community. Mm-hmm. So then on the engineering side, the technical side, we need to continue to work towards having some of the closed binaries get addressed, and now we're starting to move more onto doing some of the future innovations. And some of this has already happened. Nixent has made some contributions. Mm-hmm. Joyent has made some contributions that are very interesting recently. Mm-hmm. And there's some other stuff queued up, stuff in ZFS. There's some networking stuff coming in, some stuff happening along with the Google Summer of Code. We start now looking towards what are the other ways in which we can continue to provide excellent innovations and differentiators. And fundamentally, one of the core values here is that the innovations are of generally broad interest. So you're not seeing a lot of work being done on an innovation that is, at least in the Illumos community, that might be very specific to one company or one downstream consumer. Mm-hmm. But it's more like, well, Joyent's work on quality of service for ZFS within zones. That's fairly generally useful. Mm-hmm. The stuff that we did around ACL modes and SIF support. Well, there's a lot of people who who want to be able to use Illumos to serve up files to Windows. Mm-hmm. So that's, again, fairly generally useful. Mm-hmm. So these other innovations that are queued up, I think, are going to be interesting. The other thing, actually, that I really want to talk about is our engagement with the greater ecosystem of hardware vendors. Mm-hmm. So we have a pretty strong and growing relationship with companies like LSI and Intel. Areca just gave me a code drop. We've been working with some other HBA and NIC vendors. Mm-hmm. I want to certainly indicate here that if you're in a position of being one of those vendors and you're listening to this, we welcome you into the community. We like to work with people that want to have that diversity of hardware in the ecosystem and also have their stuff work well with our software. So
cool. So your day-to-day job is related, but not exactly Illumo. So what is your day-to-day job?
So in my day job, I am a director of engineering for platform software, which basically means I manage the operating system and the underlying core open source surround at Nixenta. Mm-hmm. So this is basically the Illumos-derived code that we use to build our proprietary storage appliance around. Mm-hmm. And it's been interesting because, of course, wearing two hats, I really have to keep my obligations to the community independent of my obligations to Nixenta. Mm-hmm. And fortunately, the management at Nixenta understands the importance of that and allows me a great deal of latitude to act without regard to whether or not this is necessarily in Nixenta's best interest. Mm-hmm. But I'm understanding that my time is my time. And there's things that I can't do that would be contrary to Nixenta, directly competitive. But certainly I can enable others to do that if that were important to the Illumos community. So,
cool. So thank you very much. Maybe some last words you would say to any aspiring system administrator. What is your wisdom that you gained through your career that you want to give back to the sysadmin community?
So one of the key things here, and actually it's been very, really interesting. There's this concept of DevOps, and that really appeals to me. I think this is a new term for something that those of us who were doing system administration work, 15 or 20 years ago, we were already doing this. So get to know your developers and have a collaborative relationship. The best software engineers that I know frequently came from that system administration background, and likewise, some of the best system administrators I know came from a software engineering background. So, you know, we ought to be more collaborative. Mm-hmm. I think that's it. I want to thank you for having me and
taking
your time to give me this opportunity to chat.
Okay, thank you very much, Garrett.
Thanks.
So, das war das Interview mit dem Garrett D'Amore und wir machen dann gleich weiter, denn wir haben auch noch die beiden Macher von der Open Indiana Distribution vors Mikrofon bekommen. Und Open Indiana ist jetzt eine Open Solaris ähnliche Distribution. Da ist es ja so, dass bei opensolaris.org verschiedene Projekte, also der X-Server und die GNOME-Distribution und die Tools drumherum, die sind ja weiterhin noch auf Open Solaris komplett im Offenen entwickelt. Und was dann eben fehlt, ist eben der Kernel. Und der wird jetzt von den Open Indiana-Leuten auf Basis von Illumos sozusagen nachgereicht. Und ja, das finde ich eigentlich ganz, ganz spannend, weil für mich ist das so ein bisschen eine Emanzipation der Community.
Ja, das heißt, Open Indiana wäre dann auch wirklich verwendbar. Oder das Ziel, hat das Ziel,
genau,
verwendbar auf dem Laptop installierbar zu sein, auf einem
Server oder so, genau.
EPC Home Server installierbar zu sein.
Richtig, also eine richtige Distribution zu sein mit allem drum und dran. Und der eine, der jetzt gleich im Interview kommt, der Alasdair Lumsden, der hat eine kleine Hosting-Firma in UK und der verwendet auch Open Indiana bei sich produktiv als eigene kleine Distribution.
Okay.
Das heißt also, der macht sozusagen auch alles selber in seiner Hosting-Company vom Betriebssystem zum Hosting-Service. Und zum Alasdair gesellt sich der Andrzej Szeszko, oder ich hoffe, ich habe ihn richtig ausgesprochen, er wird sich nachher nochmal selber vorstellen. Und Alasdair und Andrzej, die erzählen euch jetzt ein bisschen was über Open Indiana. So, hello and welcome to our Heldenfunk interview with the Open Indiana guys. I have Alasdair here and Andrzej, hello.
Hi there.
Hi there.
So why don't you introduce yourselves?
Yep, my name's Alasdair Lumsden. I'm the project founder of Open Indiana, mm-hmm. and my day job is I work at a company called Every City in London.
Okay. And your name is?
My name is Andrzej Szeszko. I currently work for Alasdair at mm-hmm. Every City, and I'm also active on the Open Indiana development scene.
So Every City, what does Every City do?
We're a managed web hosting company.
Oh, okay. Mm-hmm. Yeah. So you do web hosting, and of course you're probably using Solaris as well in some form or other.
Yep, Solaris is our primary platform, and before the Oracle takeover, we were using Solaris 10.
Okay.
And so Oracle obviously made that no longer free to use, so that kind of added an emphasis on getting Open Indiana going.
Oh, okay. So you got involved in Open Indiana. And when did the whole project start? When was the moment where you decided, I want to do this?
It started about 1 year ago,
okay.
Around the time that basically in the first half of 2010, mm-hmm. we were getting ready for the Open Solaris 2010.03 release.
Right.
And they closed the gates, mm-hmm. and the binary releases of the dev branch mm-hmm. stopped coming out.
Okay.
And everyone waited and waited, and we were expecting this release to come.
Right.
March came and went, mm-hmm. and then the references changed from 2010.03 to 2010.1H. Mm-hmm. So first half of the year.
Yes.
The dev branch continued not to be updated, mm-hmm. and then that came and went, and people were left kind of hanging by a string with no information from Oracle.
Yes.
And people started thinking, well, the source code's there, so why don't we look into building it? And I arranged a hackathon in London through that was through the London Open Solaris Users Group.
Mm-hmm.
And quite a lot of people came, around 10 to 15 people.
Right.
And we looked at things and it became obvious that we could build the operating system from the source and assemble it ourselves.
Wow.
Mm-hmm. Everything was made available to us, all the way through to the distro importer, which takes all the different bits of it and assembles it, mm-hmm. through to the thing that actually churns out the ISO image that you can boot. Oracle and Sun had made everything available.
Okay. So during the hackathon, you produced the first Open Indiana release, if you will.
It wasn't quite that simple. during the hackathon, we did a lot of looking into what it would take and trying to build the first bits of the operating system.
Okay.
The documentation that had been provided was very out of date, and it was quite difficult to build some of the things, because the way Sun worked internally was that they had different teams spread around the globe building different components of the operating system.
Right.
So there's the Java desktop team, the Sun freeware collection, mm-hmm. The kernel team, the X server team.
Yes.
And quite a lot of teams, and each different team built things in their own way with their own instructions.
Oh, okay.
And they were also transitioning from SVR4 package delivery to IPS package delivery.
Yes.
And there was a lot of things changing, so getting started took us many months to figure out how to actually build everything and assemble our first release.
Okay, so the Open Indiana project was actually predating the Illumos project, I believe, or is it at kind of the same time or whatever?
It did predate it slightly.
Okay.
Garrett asked us to not publish our first release until after Illumos announced, because he felt it was very important, and we agreed, mm-hmm. that Illumos got the lion's share of the marketing and the announcements in the press.
Okay.
Because effectively Illumos is the most important thing in the Open Solaris community, and mm-hmm. that's the kernel and core user land.
Yes.
And that's where things like ZFS live.
Mm-hmm.
So we announced after Illumos was announced, but we had been going from before then.
Okay, so Open Indiana today is based on the Illumos kernel.
That's correct.
Mm-hmm.
The release that you can install at the moment from our development branch, which is build 1.4.8, mm-hmm. is based on the Sun code, the Oracle code. Our next release is going to be based on Illumos, and
okay.
there are kind of internal development builds based on Illumos, and DVDs that have been handed out at mm-hmm. Nexenta and Illumos events
mm-hmm.
That use Illumos, but at the moment the main download from our website is still the Sun code.
Okay. How complete is Open Indiana right now as compared to what 2010-03 would have been? Is it equivalent, better, or still not there? What's your impression?
I'd say it's equivalent.
Mm-hmm.
The build 1.4.8 that we put out is a few releases before Open Solaris 2010-03 would have been,
right.
which turned into Solaris Express Community Edition.
Mm-hmm.
That's build 1.5.1, so it's three internal development builds
yes.
Ahead.
Mm-hmm.
But really, it makes very little difference. The two are incredibly similar,
mm-hmm.
and the stability is very similar. So the kernel is probably just as stable as the Solaris 11 Express release.
Okay. So do you use it in day-to-day work?
We do, yes. We've got internal storage servers running Open Indiana build 1.4.8, and they've been completely stable. We serve many of our customers with this.
Mm-hmm.
It passes quite heavy test suites without problems, and it's worked out really well for us.
So my impression was that Open Indiana had kind of like a desktop focus, but this sounds like you're giving it a server focus.
Yeah, Sun, I think, wanted to foster a development community, and they viewed the way to do that. They kind of felt it needed to be very desktop friendly,
right.
with the live ISO that you could boot.
Mm-hmm.
And it didn't have a text mode installer until very recently. Build 1.3.2, I think, that was released. And I felt that Sun's direction was possibly misguided, because some of the best server features were available in Open Solaris and weren't available in Solaris 10, which was their commercial operating
mm-hmm.
system. So there was a huge demand for the features,
mm-hmm.
but what they were shipping was effectively a desktop operating system.
Mm-hmm.
So the Open Indiana direction is really to cater for both, in the same way that some Linux distributions like Ubuntu cater for both. So we'll have a text mode installer, which will be suitable for servers. Mm-hmm. It will install a kind of stripped-down version of the operating system without a full GNOME desktop.
Right.
That will be suitable for use on servers. And then there's the live DVD, which can also install a desktop, and that's suitable for desktop use.
Okay. So, Andrzej, what's your role in the Open Indiana project?
First of all, I'm with the project since the very beginning, since mm-hmm. the first hackathon, I believe. I've been touching different areas of the distribution.
Right.
Building different consolidations, figuring how to actually do it.
Mm-hmm.
Recently, my main focus is on assembling the new release based on the Illumos core,
mm-hmm.
It's taking a while. At the moment, the release engineer.
So you're the release engineer and watching over what goes in, what doesn't, and how to integrate everything.
Can say so. At the moment, it's still about building what's out there in the open, provided by Oracle.
Right.
Plus, making sure that Illumos core fits into the whole. And also adapting some things to make them work with Illumos, like the localization stuff. In Illumos, all the localization engine was rewritten because it was closed source
mm-hmm.
Before Garrett Damore from Accenta rewrote it from scratch, and some parts of the Open Indiana had to be adapted for it to work properly.
So when is the next release going to come out? Do you have a time frame already?
It's imminent. It's within the next 2 to 3 weeks.
Okay.
And mm-hmm. that will go into our development branch, and that's mm-hmm. build 151.
Okay.
It's going to be very similar to the Solaris 11 Express release, and mm-hmm. That was a tactical decision, because this is going to be, once it's been tested by users in the development branch, it will become our stable release.
Okay.
And the plan there is to kind of remain reasonably compatible with the Solaris 11 Express release, so that commercial software targeting it will also run on Open Indiana.
Oh, okay, cool. And what's your biggest challenge right now?
I'd say the release engineering and getting Illumos into the build.
Mm-hmm.
When Illumos was launched, they went through a very rapid development phase where they were ripping out closed source code mm-hmm. and making very large changes that they felt needed to be made. Mm-hmm. And that represented a very quick moving target for the Open Indiana team.
Yes.
The rate of development on Illumos was very, very fast compared to the rate of development that Oracle were doing, because some of the changes were very quick and very big.
Right.
And Andrzej mentioned the localization.
Yes.
They simply ripped out the closed source code and dropped in an open source replacement, which was quite different. So mm-hmm. there was an integration effort there. There were other things too.
Perl?
Yeah, for example, Perl, yeah. Perl has been shipping in Solaris for quite a long time at version 5.8, and
right.
Illumos decided to switch to 5.10, mm-hmm. and again, that represented quite an effort on our part, updating all the packages and testing everything.
So thank you very much, and we are looking forward to trying out the next stable release of Open Indiana.
Thank you.
Thank you.
Okay.
So, und zum Schluss haben wir nochmal ein ganz kurzes Thema für euch. Und zwar ist heute der 5. Juni, Sonntag. Gestern am 4. Juni fand in München die Niche 11 statt. Das ist der leider nicht jährliche Podcast-Kongress, der in Deutschland der einzige Podcast-Kongress, den es in Deutschland gibt.
Und wer da war dann die Creme de la Creme des deutschen Podcastens da?
Ja, da war auch der Heldenfunk
vertreten. Inklusive yours truly.
Ja, die Jana war auch noch mit dabei. Also die Jana Kupfer und ich, wir haben dort den Heldenfunk gebührend vertreten. Wir hatten auch Fans da. Also da habe ich einen kennengelernt, der einen Techno-Podcast macht. Und zwar, ich glaube, das heißt Techno-Podcast oder Techno-Stammtisch heißt der, glaube ich. Und der meinte auch, er hört jede Folge vom Heldenfunk, worüber wir uns natürlich sehr gefreut haben.
Und worüber unterhalten sich dann Podcaster, wenn sie sich treffen?
Ja, über Podcasting natürlich. Das war jetzt kein Barcamp, das heißt also, die Agenda war vorher schon bekannt. Aha. Man konnte im Vorfeld dann Vorschläge und für Themen und sowas einreichen. Und auf der Agenda ging es bunt zu. Es gab also Vorstellungen von, wie sieht mein Podcast-Setup zu Hause aus.
Also die Gadget-Aufzählung, so.
Genau.
Was benutze ich zum Aufzeichnen und zum Schneiden. Und
genau, die Gadget-Show oder Konzeption, wie konzeptioniere ich einen Podcast, wie trainiere ich meine Stimme. Ich habe dann mit dem Christian Heinrich von Das Abenteuer Familie, ein Podcast, den ich sehr empfehlen kann, eine Session gemacht zum Thema Klangqualität, wie man die Qualität von seinem Podcast besser machen kann. Und was noch, dann gab es auch so ein paar große Namen der Podcasting-Szene. Der Tim Pridlove war da und hat dann sein Setup vorgestellt, wie er die Metaebene aufgebaut hat. Das ist sein Podcast-Studio, das heißt so. Der hat also auch einen eigenen Raum angemietet, den er jetzt nach seinen Wünschen ausgestattet hat mit allem, was man zum Podcasten braucht, inklusive großen Großbildschirm, wo dann Chat-Sessions ablaufen können, des Livestreamings und so. Da müssen wir nochmal hin. Also das wäre natürlich cool, den Heldenfunk live aufzunehmen mit Chat-Session, wo dann die Systemhelden live noch Fragen stellen können und Kommentare dann bringen können. Und Rolf.
Ja, dann sind wir eigentlich im Fernsehstudio angekommen, oder?
Genau, dann sind
wir Live-Radio. Fernsehstudio oder Live-Radio, genau.
Genau, dann sind wir im Live. Und also das war auch spannend. Also das ist schon ganz cool. Da war noch der Philipp Riederle da, der von dem Mein iPhone und ich Podcast, der schon seitdem er 14 ist, podcastet. 2008 hat er angefangen. Und der Podcast über iPhones und iPads aus dem Kinderzimmer damals noch und jetzt aus dem Hobbykeller seines Großvaters.
Ja, Wahnsinn. 2008, als 14-Jähriger ein iPhone.
Ja, also ich war schon deprimiert. Da rannten Leute rum, die halb so alt waren wie ich. Und 10-mal mehr Reichweite haben als der Heldenfunk. Dann gab es noch eine Session zum Thema Podcasting und Recht, bei der wir dann erfahren durften, dass wir alle mit einem Bein im Gefängnis sind, sobald wir auch nur irgendwas zitieren oder Musik einspielen oder Impressum selber hacken oder so.
Ja, was wir zum Glück nicht machen. Die,
nein.
Die Standuhr, die gerade gedongelt hat, die ist wahrscheinlich GEMA-frei.
Genau, die gehört uns. Wobei ich dabei erfahren habe, eine Melodie ist schon urheberrechtlich geschützt. Also wenn wir hier, was weiß ich,
den Big Ben-Ton gehabt hätten.
Ja, oder wenn wir da, 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 da machen. Sobald die Melodie erkennbar ist, kann man belangt werden. Das heißt, jetzt könnten wir uns schon strafbar gemacht haben. Aber ich hoffe natürlich, dass ihr uns nicht verpfeift oder so. Und ja, also das war dann auch da. Und wir hatten dann eine Session zum Thema Klangqualität und da hat dann der Kollege Christian Heinrich dann auch frecherweise den Paläosophie-Podcast, den Rolf und ich letzte Woche
oder vor
2 Wochen im Biergarten aufgenommen haben, genau, eingespielt, weil im Hintergrund dort nämlich Vögel zwitschern. Und was ich ja als charmante hintergrundatmosphärische Beschallung eher wahrgenommen habe, fand er ganz...
In der Steinzeit haben auch Vögel gezwitschert.
Genau. Ich fand das sehr naturverbunden. Und der Christian meinte aber, er hätte sich das im Auto angehört mit iPod-Stöpseln und da gibt es wohl einen Vogel, der das ganze Interview durch penetrant immer wieder dazwischen pfeift. Und wo er sich dann gedacht hat, wann hört denn dieser scheiß Vogel endlich auf zu pfeifen? Aber gut, das hat er dann doch noch irgendwie überlebt. Ja, und ein Highlight für mich war dann noch die Session von dem Timo Hetzel, vielleicht einigen bekannt von dem Podcast Bits und so, der halt seinen Leidensweg erzählt hat von den ersten Versuchen, Geld mit Podcasting zu verdienen über Amazon, über Google AdWords bis hin zu dem jetzigen Modell, wo er eben ein Freemium-Modell hat. Das heißt also, der Podcast ist kostenlos und es gibt noch eine Premium-Version von seinem Podcast, bis zum So Plus, die man dann abonnieren kann und man kriegt dann dafür das, was vor der Aufnahme läuft und das, was nach der regulären Aufnahme läuft, also den Soundcheck und die Nebenbemerkungen kriegt man noch mit. Man kriegt Zugriff auf den Livestream vom Podcast, während er aufgenommen wird. Man kriegt wahlweise noch ein T-Shirt dazu. Also schon so ein paar Sachen, die wahre Fans schon heiß machen. Und offenbar funktioniert das für ihn, denn er meint, er könnte jetzt davon leben, weil er die kritische Zahl von 10.000 Hörern erreicht hat ungefähr oder da kurz davor ist, von denen genügend das Plusangebot machen. Mhm. Und seitdem überlegen Rolf und ich gerade, wie wir uns reich machen können mit dem Systemhelden und Systemhelden Plus anbieten.
Ja, mit dem Behind the Scenes oder
Behind the Scenes.
Genau, wie wir diesen Vogel doch noch gefangen haben.
Oder wenn wir, oder vielleicht spielen wir euch Videoaufnahmen ein von dem Kinderzimmer, aus dem wir hier gerade podcasten. Weil wir uns ja noch gar kein Studio leisten können, oder?
Ja, es ist ja, genau, das ist eine Ecke von einem aufgeräumten Kinderzimmer, ganz außergewöhnlich. Und ein iMac steht in der Ecke, das ist.
Ja, das ist gleichzeitig noch das Büro meiner Frau. Und ja, so viel zu den Eindrücken von der Niche 11 und viele, viele Grüße von der Jana, die bei einem Gaming-Startup arbeitet.
Darf sie inzwischen sagen, was da,
die machen,
was da gebraut wird?
Die machen Facebook- und Internet-Games, die noch nicht gelauncht sind, die aber kinderfreundlich oder familienfreundlich sind.
Ah.
Also nichts Böses.
So Angry Birds ohne explodierende Vögel.
Genau. Und die kümmert sich dann um den Webauftritt und so weiter. Und wir hoffen natürlich wieder, die Jana vors Mikrofon zu kriegen. Wobei ich in dem Podcasting und Recht-Session gelernt habe, dass ich prinzipiell von jedem, der in dem Podcast auftritt, ein schriftliches Einverständnis brauche. Mit inklusive Rechteabgeltung, wenn wir dann selber entscheiden wollen, was wir machen. Ansonsten sind alle Beteiligten gleichberechtigt an allen Verwertungen der Folge beteiligt. Und das kann dann ein großes Kuddelmuddel werden, wenn dann Systemhelden Millionen von Euro einfährt und dann das Geld aufgetrieben werden muss.
So Jahre später, da, so wie.
Genau, in 10 Jahren, wenn dann.
Wie die unklare Facebook.
Wenn dann Flatter seinen IPO gemacht hat. Aber wir hoffen, dass wir bis dahin immer noch eine große Systemheldenfamilie bleiben und uns nicht zerstreiten und so weiter. Genau, so, dann haben wir jetzt wahrscheinlich wieder eine knappe Stunde erreicht oder so. Wir hoffen auf viel Feedback.
Ja.
Auch viele Flatter-Spenden. Wir haben jetzt einen Google Plus 1-Button auf der Seite, den wir hoffentlich auch geklickt bekommen.
Heißt das Plus Einsen oder wie ist das Verb dafür?
Ja, Plus Einsen wahrscheinlich, ja. Also wir hoffen, dass ihr uns Plus Einst, genauso schön wie ihr uns geliked habt und wie ihr uns geflattert habt. Und wir freuen uns dann schon auf euer Feedback an kontakt@systemhelden.com und wir legen euch noch jede Menge Links zu der Agenda von der Niche 11, zu Open Indiana, zu Illumos und so weiter auf systemhelden.com in dem Blog-Eintrag zu dieser Folge. Und jetzt gehen wir grillen.
Jetzt gehen wir grillen.
Genau. Vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss.
Tschüss.